Deutschlandfunk. Kommentar.
Dazu begrüßt Sie Sören Brinkmann. Guten Tag. 751 Sitze sind zu vergeben im Europaparlament. Rund 400 Millionen Europäer sind aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Und ich verspreche, wir werden jetzt auf die Begriffe wie Schicksalswahl oder Richtungsentscheidung verzichten. Aber was wir sagen können, mit dieser Europawahl könnte es deutliche Verschiebungen der Kräfteverhältnisse im Parlament geben. Nach Umfragen vor der Wahl könnten die großen Parteien, die Christdemokraten und die Sozialdemokraten, deutlich verlieren. Auf die laufende Europawahl blicken wir gleich. Etwas hilflos wirken die Regierungsparteien, die Sozialdemokraten und vor allem die Christdemokraten auch beim Umgang mit dem Video des YouTubers Rezo. Ein weiteres Thema in diesen Informationen am Abend. Und im Hintergrund, im Anschluss an diese Sendung, bleiben wir dann beim Thema Europa. Quo vadis EU? Europas Ringen um Reformen ist dann das Thema. Ein Großteil, der Großteil der Europäer ist morgen zur Wahl eines neuen Europaparlaments aufgerufen, aber zu den Besonderheiten dieser Wahl gehört ja eben, dass sie nicht nur an einem Tag stattfindet, sondern von Donnerstag bis zum morgigen Sonntag. Heute sind und waren die Bürger in Lettland, Malta, in der Slowakei und in den französischen Überseegebieten an der Reihe. Außerdem waren noch die Wahllokale in Tschechien, den schon gestern geöffnet hatten, heute noch bis 14 Uhr geöffnet. Und von dort gibt es schon aktuelle Zahlen zur Wahlbeteiligung. Die sind ernüchternd. Schätzungen zufolge hat nur jede fünfte ungefähr gewählt. Ergebnisse wird es dann morgen Abend geben, aber es kommen schon einzelne Prognosen. Zum Beispiel aus Irland von Astrid Korall.
Auch in Irland scheint es bei der Europawahl eine Überraschung zu geben, legen doch nach ersten Prognosen die Grünen deutlich zu und gehören zu den Gewinnern. Genau wie die Partei des liberal-konservativen Regierungschefs Rutger, die in zwei von drei Wahlkreisen vorne liegt. Bislang gab es bei dieser Europawahl nur aus den Niederlanden, wo bereits am Donnerstag gewählt wurde, erste Prognosen. Dort hat demnach die Partei um den Spitzenkandidaten der europäischen Sozialdemokraten Frans Timmermans überraschend gewonnen. Die Parteien aus dem rechten Spektrum schnitten in den Niederlanden dagegen schlechter ab als erwartet. In Deutschland können die Bürger, wie in den meisten anderen EU-Staaten auch, am morgigen Sonntag ihre Stimme abgeben. Und um die haben gestern die Parteien bei ihren Abschlussveranstaltungen noch einmal geworben. In München unterstützte Bundeskanzlerin Angela Merkel den Spitzenkandidaten der Europäischen Volkspartei, den CSU-Politiker Manfred Weber. Sie sprach sich erneut dafür aus, dass Weber nach der Europawahl EU-Kommissionspräsident und damit Nachfolger von Jean-Claude Juncker werden soll. Sie werde sich mit allem, was sie könne, dafür einsetzen, so Merkel.
Der Beitrag von Astrid Korall. Und hier im Deutschlandfunk im Programm senden wir natürlich morgen alle aktuellen Informationen dann in einer Wahl-Sondersendung. Meistens im Kapuzenpulli und mit markanter blauer Föhnwelle, so tritt Rezo in seinen Videos auf. Ein YouTuber, den die meisten Politiker, ich würde mal vermuten, bis vor ein paar Tagen noch nicht kannten. Der bringt vor allem die Spitze der CDU-CSU ins Rotieren, denn für die Union kommt das Rezo-Video so kurz vor der Europawahl natürlich zur Unzeit. Und das Video wurde inzwischen schon fast 10 Millionen Mal geklickt. Wie also umgehen über die politische Debatte, berichtet Volker Fintermer.
Es sind nicht nur die YouTuber und der europaweite enorme Zulauf bei den Fridays for Future-Demonstrationen, die das Thema Klimaschutz so in den Vordergrund der Europawahl drängen. Und es ist nicht allein ein Thema der Jugend, auch wenn sie deutliche und durch die sozialen Medien Reichweiten stärker als andere den Finger auf die Wunde legt. In allen aktuellen Wahlumfragen steht das Thema Klimaschutz und die Forderung nach gemeinsamen europäischen Lösungen unangefochten an der Spitze, deutlich vor der Arbeitsmarkt- und der Migrationspolitik. Auslöser der aktuellen Debatte war der YouTuber Rezo, der mit seinem knapp einstündigen Video in dieser Woche vor allem die Union kalt erwischt hat, die lange nicht angemessen darauf reagieren konnte.
Da ist viel Luft nach oben,
sagt der frühere Umweltminister Klaus Töpfer im Interview der Woche des Deutschlandfunk und zieht damit nicht nur allein auf seine Partei, die CDU. Die Fragen müssten von allen gestellt werden.
Und ich hoffe, dass man auch merkt, da muss mehr getan werden. Eine von den ökologischen Fragen abgekoppelte Wirtschaftspolitik ist immer eine schlechte.
So springt denn auch an diesem Wochenende mit der gebotenen zeitlichen Verzögerung nicht nur die Union auf das Thema an. Die Kritik der YouTuber an der Bundesregierung müsse man ernst nehmen, erklärte Außenminister Heiko Maas, auch wenn man nicht alle Argumente teile. Der größte Fehler sei es aber, der YouTuber oder auch die Fridays for Future Demonstranten pauschal zu verunglimpfen und ihnen das Recht abzusprechen, sich einzubringen. Wir müssen in Sachen Klimaschutz schneller werden, ergänzt SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil und verweist auf das ausstehende Klimaschutzgesetz, wo CDU und CSU noch auf der Bremse stehen würden. Eine Gruppe von YouTubern hat ihre Kritik gestern noch einmal in einem gemeinsamen Wahlaufruf verstärkt.
Und daher bitten wir euch alle, wählt nicht die CDU, wählt nicht die CSU und wählt nicht die SPD.
Wählt auch keine andere Partei, die so wenig im Sinne von Logik und der Wissenschaft handelt und nach dem wissenschaftlichen Konsens mit ihrem Kurs unsere Zukunft zerstört.
Und wählt schon gar nicht die AfD, die diesen Konsens sogar leugnet.
Danach war schon auffällig, dass selbst AfD-Chef Jörg Meuthen nicht wirklich die Konfrontation suchte, die die AfD in der Klimapolitik sonst immer gerne bemüht, um sich von den Regierungsparteien und besonders den Grünen abzusetzen.
In der Sache sind die irrig, aber das ändert nichts daran, dass es ihr Recht ist, das zu tun. Hier wird ja immer gesagt, wir seien Klimaleugner und ich weiß nicht was alles. Das ist ziemlicher Nonsens. Unsere Wähler sind eher die, die ein bisschen genauer hingucken.
Die tatsächlich wissenschaftlich genauer hinschauen, kommen jedoch bei ideologiefreier Betrachtung zu unbestreitbaren Ergebnissen.
Wir haben momentan überhaupt gar keine Chance, mit der aktuellen Politik auch nur ansatzweise das Pariser Klimaschutzabkommen einzuhalten. Also wenn wir in Deutschland in dem Tempo mit der Energiewende weitermachen, werden wir, und da ist sich die Wissenschaft wirklich einig, in, so wie es Riso ausgedrückt hat, krassem Art und Weise die Klimaschutzziele verfehlen und die Erde in einen katastrophalen Zustand treiben.
Sagt der von den YouTubern angeführte Klimaforscher Volker Quaschning am Morgen im Deutschlandfunk. Neue Arbeitskreise oder ein Klimakabinett würden da auch nicht viel helfen, betont Quaschning. Und genau das greifen die YouTuber in ihrem Wahlaufruf auf.
Die Experten sagen deutlich, dass der Kurs von CDU, CSU und SPD drastisch falsch ist und uns in ein Szenario führen wird, in dem die Erde unaufhaltsam immer wärmer wird, egal was wir tun.
Ihr habt euch damit keine Freunde gemacht.
Das Video des YouTubers Rezo und die Folgen und einen Kommentar zum Thema von unserem Korrespondenten Volker Findhammer hören Sie hier im Deutschlandfunk gleich um 19.05 Uhr. Vor einem halben Jahr, da war plötzlich die Sorge da, dass es im Konflikt um die Krim zu einer direkten Konfrontation zwischen der Ukraine und Russland kommen könnte. Grund war, dass Russland mehrere Schiffe festgesetzt hatte. Es gab buchstäblich einen Zusammenstoß im Schwarzen Meer, als ein ukrainisches Boot von einem russischen Schiff des Grenzschutzes gezielt gerammt wurde. Das Parlament in Kiew hatte daraufhin sogar zwischenzeitlich das Kriegsrecht ausgerufen. Immer noch werden die drei Schiffe sowie insgesamt 24 Seeleute von Russland festgehalten. Die Ukraine verlangt die Herausgabe bzw. die Freilassung. Heute hat der Internationale Seegerichtshof seine Entscheidung in dem Fall verkündet.
Beinahe einstimmig, mit 19:1, haben die Richter aus aller Welt am Internationalen Seegerichtshof in Hamburg entschieden. Moskau hat kein Recht dazu, die 24 ukrainischen Marinesoldaten länger in Haft zu lassen.
Having examined the measures requested by Ukraine,
wir haben die Forderungen der Ukraine geprüft, sagt der Präsident des Seegerichtshofs Yin Hyun-Paik. Und deshalb ordnen wir an, dass die Russische Föderation die drei ukrainischen Kriegsschiffe freilassen muss. Genauso wie die 24 ukrainischen Soldaten. Ihnen muss Russland erlauben, in die Ukraine zurückzukehren.
And to allow them to return to Ukraine.
Die Männer sitzen seit fast einem halben Jahr in Haft in Moskau. Es gehe da um humanitäre Fragen, sagt der Präsident des Seegerichtshofs. Das Gericht ist der Meinung, dass hier Repressalien drohen, die nicht wieder gut gemacht werden können. Im November vergangenen Jahres waren die drei ukrainischen Kriegsschiffe in der Straße von Kertsch unterwegs, der Meerenge, die das Festland von der besetzten Halbinsel Krim trennt. Russland wirft der ukrainischen Marine vor, die Schiffe in eine Art Geheimmission losgeschickt zu haben. Jonathan Gimblett, einer der Anwälte der Ukraine, hatte dem in der mündlichen Verhandlung Anfang Mai entschieden widersprochen. Als sich der Konvoi der Straße von Kertsch genähert hat, hat eines der Schiffe die russische Küstenwache angefunkt, aber auch zwei benachbarte Häfen und sie darüber informiert, dass sie die Meerenge lediglich passieren wollten. Russland setzte dennoch seine Küstenwache in Marsch. Mit Schüssen wurden die ukrainischen Schiffe gestoppt. Drei Soldaten wurden dabei verletzt. Marineschiffe genießen aber einen besonderen Schutz, solange sie nicht in kriegerische Auseinandersetzungen verwickelt sind, entschied nun der Seegerichtshof. Präsident Paik:
Any action affecting the immunity of warship.
Jede Handlung, die die Immunität von Kriegsschiffen verletzt, kann auch ein Angriff auf die Würde und die Souveränität eines Staates sein. Und das hat das Potenzial, die nationale Sicherheit zu gefährden. Der Seegerichtshof appelliert sowohl an die Ukraine als auch an Russland, nicht zu unternehmen, was die extrem angespannte Situation weiter verschärfen könnte. Die ukrainische Vizeaußenministerin Olena Serkal erklärte unmittelbar nach der Entscheidung, das Urteil sei ein klares Signal an Russland, dass es nicht ungestraft Völkerrecht brechen kann. Moskau hatte sich allerdings von vornherein geweigert, an dem Verfahren vor dem Internationalen Seegerichtshof teilzunehmen. Laut Seerechtsübereinkommen ist Russland zwar verpflichtet, sich an die Entscheidung zu halten, nur die Möglichkeiten, das durchzusetzen, sind begrenzt, sagt Alexander Prölz, Seerechtsprofessor an der Universität Hamburg.
Das Gericht kann keine eigenen Sanktionen verhängen. Es besteht insofern auch keine Möglichkeit für den Gerichtshof, das irgendwie durchzusetzen. Die gibt es nicht. Es gibt auch keine Weltpolizei, die das tun könnte.
In einem Monat nun müssen sowohl Russland als auch die Ukraine beim Seegerichtshof einen Bericht vorlegen, wie die Entscheidung über die Freilassung von Schiffen und Soldaten umgesetzt wurde.
Der Beitrag aus Hamburg von Dietrich Lehmann. Eins steht fest, die Sicherheitsbehörden in Frankreich sprechen von einem Terrorakt, nachdem gestern in der Innenstadt von Lyon ein Sprengsatz explodierte. Mindestens 13 Menschen wurden verletzt, aber viel mehr ist noch nicht bekannt, weder über den Täter noch über die Hintergründe. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Mordversuchs im Zusammenhang mit einem terroristischen Unternehmen und einer kriminellen terroristischen Vereinigung. Das wurde heute bekannt gegeben. Sabine Wachs mit den Einzelheiten.
Auch am Tag nach der Explosion in einer Fußgängerzone in Lyon haben die Ermittler nur wenig Konkretes. Die Pressekonferenz des Pariser Staatsanwaltes dauerte nicht einmal 10 Minuten. Immerhin erklärte Rémy Aitz, warum die Antiterrorspezialisten den Fall übernommen haben.
Les circonstances de commission des faits.
Es sind die Umstände der Tat. Sie wurde ausgeführt am helllichten Tag in einer belebten Einkaufsstraße. Außerdem der Einsatz von Sprengstoff, der viele Menschen hätte treffen können. Das alles hat dazu geführt, dass meine Einheit bereits am Abend der Explosion um 19 Uhr hinzugezogen wurde. Bei dem Sprengsatz handelt es sich Aitz zufolge um eine Bombe, die in einer Tasche oder in einem Sack transportiert wurde. Der Staatsanwalt bestätigte Medienberichte, wonach der Sprengsatz mit Metallteilen, mit Schrauben und Nägeln gespickt war. Durch die Auswertung der Videoaufnahmen von Überwachungskameras konnten die Ermittler die Spur eines Mannes auf die Minute genau verfolgen. Er soll die Tasche mit dem Sprengsatz am frühen Abend vor einer Bäckerei in der Einkaufsstraße von Lyon abgestellt haben. Um 17.27 Uhr steigt der Mann auf ein Fahrrad und fährt davon. Zurück lässt er eine Tasche. Die Explosion ereignete sich eine Minute später, um 17.28 Uhr und genau 39 Sekunden. Sie zerschlägt die Scheibe und die Kühltheke einer Bäckerei.
Du Magasin La Brioche Dorée.
Seit dem späten Abend fahndet die Polizei offiziell nach dem mutmaßlichen Täter. Mehr als 120 Beamte, unter anderem auch Spezialisten des Inlandsgeheimdienstes, sind im Einsatz. Sowohl was das mögliche Motiv des Täters angeht, als auch was seine Identität angeht, tappen die Ermittler noch im Dunkeln.
L'auteur est porteur.
Der mutmaßliche Täter trägt eine helle Short, ein dunkelgrünes Hemd, schwarze Schuhe und einen schwarzen Rucksack. Sein Gesicht war zum Zeitpunkt der Tat mit einem Tuch und einer Sonnenbrille verhüllt. Die Ermittler setzen alle Hebel in Bewegung, um den mutmaßlichen Täter so schnell wie möglich zu identifizieren und zu fassen.
De l'auteur des faits.
Bis dahin gelten in Lyon, aber auch in anderen französischen Städten erhöhte Sicherheitsvorkehrungen. Frankreichs Innenminister Christophe Castaner hatte bereits am Freitagabend die Präfekten angewiesen, ihre Sicherheitsmaßnahmen an belebten Orten zu verstärken. In Lyon, wo heute mehrere Demonstrationen unter anderem von Klimaschützern und Gelbwesten stattfinden sollen, wurde das Demonstrieren in Teilen der Innenstadt untersagt. Für die Europawahl morgen gelten landesweit verschärfte Sicherheitsbedingungen rund um die Wahlbüros.
Informationen von Sabine Wachs. Sie hören den Deutschlandfunk mit den Informationen am Abend. 18.24 Uhr ist es. Und wir blicken in die USA. Da geht es um ein Milliardengeschäft, das jetzt für neuen Streit sorgt zwischen Präsident Donald Trump und den Demokraten. Die haben zumindest in einer Kongresskammer im Repräsentantenhaus inzwischen eine Mehrheit und die beklagen, dass sie umgangen wurden, als Trump gerade eigenmächtig Waffenexporte in den Nahen Osten durchgesetzt hat. Thorsten Teichmann.
Die beiden wichtigsten Politiker in Washington haben sich nichts zu sagen. Über den jeweils anderen sprechen US-Demokratin Nancy Pelosi und Präsident Donald Trump dagegen sehr viel. Der Ton? Abfällig, herabwürdigend und frustriert. Pelosi sagt, sie habe begonnen, für den Präsidenten zu beten.
I pray for the President of the United States.
Ich wünschte, seine Familie oder seine Mitarbeiter würden intervenieren im Interesse des Landes. Der Präsident geisteskrank oder abhängig? Eine Steilvorlage für Trump, der sagt, er sei das Opfer. Gegen Pelosi teilte er dabei nicht zum ersten Mal aus.
Crazy Nancy, I tell you what, I've been watching her.
Verrückte Nancy, ich beobachte sie seit langer Zeit. Sie ist nicht mehr dieselbe, sie verliert den Verstand. Trumps Anwalt Rudy Giuliani pusht wie zum Beweis ein manipuliertes Video. Es läuft langsamer. Pelosi klingt, als sei sie betrunken. Der Journalist David Brooks sagt dem Fernsehsender PBS, ihm gehe das alles zu weit. Es ärgert mich, dass beide die mentale Verfassung des jeweils anderen in Frage stellen. Man kann Politik und viele andere Dinge hinterfragen, aber zu sagen, jemand verliere den Verstand, ist etwas zu persönlich. Damit steht Brooks im Fernsehen ziemlich allein. Private Nachrichtenkanäle und große US-Sender berichten über jeden Tiefschlag, stundenlang.
The war of words between President Trump and Nancy Pelosi escalated to a new level today.
Did you hear what she said about me long before
Meanwhile,
I went after
his feud with House Speaker Nancy Pelosi gets personal.
This president is obstructing justice and he's engaged in a cover-up.
Pelosi hatte dem Präsidenten zu Beginn der Woche vorgeworfen, er versuche Dinge zu vertuschen. Die Demokratin ist verärgert, weil das Weiße Haus Vorladungen des US-Kongress und Anträge, um Dokumente einzusehen, ignoriert oder abblockt.
It's not just the substance.
Es geht nicht nur um die Unterlagen, die wir verlangen, um der US-Bevölkerung die Wahrheit zu zeigen, aber die Behinderung durch die Administration dabei. Wie sagt man, die Vertuschung ist meist schlimmer als das Verbrechen. Als Reaktion beendete Trump ein Treffen über ein 2-Billionen-Paket für Amerikas Infrastruktur vorzeitig. Die Finanzierung für das Versprechen war nie gesichert. Beide Seiten streiten aber, ob der Präsident jetzt schnaufend oder ganz ruhig das Zimmer im Weißen Haus verlassen hat. Für Trump sind die Demokraten an allem schuld. Die waren unglücklich mit dem Mueller-Bericht und wollen von vorn beginnen. Aber das ist vorbei. Es gibt keine Wiederholung. Sie haben verloren. Es ist eindeutig. Keine Absprachen, keine Behinderung der Justiz, keine Wiederholung. Dass es in Washington nur noch um Konfrontation geht, ist falsch. In dieser Woche haben sich Demokraten und Republikaner auf Katastrophenhilfe in Höhe von 19 Milliarden US-Dollar geeinigt. Trump unterzeichnet das Gesetz, obwohl es Hilfe für Puerto Rico enthält, Gelder, die er öffentlich ablehnt. Und obwohl 4,5 Milliarden für eine Grenzmauer zu Mexiko aus dem Gesetz gestrichen worden sind. Öffentlich hat ein Kompromiss, dem alle zustimmen, aber keine Bedeutung mehr. Für den Kampf um das Weiße Haus sei gegenseitige Ablehnung viel wichtiger, erklärt David Brooks. Es ist sicher nicht falsch zu glauben, dass Ablehnung Wähler stärker mobilisiert als Zuspruch. Wer im gegenwärtigen politischen Klima Ablehnung anheizen kann, hat einen Weg zum Wahlsieg. Und Politiker in den USA sind längst im nächsten Präsidentschaftswahlkampf gefangen. US-Sender und Zeitungen mit ihrer Aufmerksamkeit für jeden Tiefschlag helfen dabei schon wieder kräftig mit.
Und in diesem Beitrag ging es jetzt nicht wie angekündigt um den Waffenexport, um die genehmigten Waffenexporte in den Nahen Osten, sondern schon um einen Streit zwischen Donald Trump und den Demokraten, allerdings den, der sich besonders widerspiegelt in der Auseinandersetzung zwischen zwei Personen, nämlich zwischen Trump und der Mehrheitsführerin im Repräsentantenhaus, Nancy Pelosi. Thorsten Teichmann war das über diese Privatfehde, Pelosi gegen Trump. Und nun kommen wir also zu dem Milliardengeschäft und zu den Waffenexporten, die Donald Trump eigenmächtig in den Nahen Osten genehmigt hat und durchgesetzt hat. Die Demokraten im Repräsentantenhaus fühlen sich umgangen.
Waffen für 8,1 Milliarden Dollar werden amerikanische Unternehmen an Saudi-Arabien, Jordanien und die Vereinigten Arabischen Emirate verkaufen. Der Deal war seit Monaten vom Kongress auf Eis gelegt worden. Trump genehmigte ihn nun an den Abgeordneten vorbei. Er nutzte dafür eine Bestimmung, die genau dies im Notfall erlaubt. Der Notfall, den Trump zugrunde legt, die Länder müssten sich gegen iranische Aggression schützen können. Kritik daran kam aus beiden Parteien im Kongress, denn so die Befürchtung, die präzisionsgelenkten Waffen könnten von Saudi-Arabien im Krieg im Jemen eingesetzt werden und noch mehr Opfer unter der Zivilbevölkerung fordern. Ein weiterer Punkt ist, dass viele Abgeordnete Trumps Haltung gegenüber Saudi-Arabien insgesamt für zu unkritisch halten, insbesondere nach dem Mord an dem in den USA lebenden Journalisten Khashoggi. Trump dagegen hatte in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht, dass er bei Waffengeschäften auch die wirtschaftlichen Interessen der USA im Blick habe, so wie hier im letzten Herbst.
Do people really want me to give up hundreds of thousands of jobs? And frankly, if we went by this standard, we wouldn't be able to have anybody as an ally, because look at what happens all over the world.
Wollen die Leute wirklich, dass ich hunderttausende Jobs aufgebe? Und ganz ehrlich, wenn man den Maßstab anlegt, hätten wir überhaupt keine Verbündeten. Man muss sich nur anschauen, was alles in der Welt passiert. Außenminister Mike Pompeo unterstrich nach der Unterschrift, dass nach seiner Auffassung mit den Waffenverkäufen die Stabilität im Nahen Osten erhöht werde. Er blieb damit auf seiner Linie, dass die Sicherung amerikanischer Interessen der Maßstab sein müsse. Pompeo in einem früheren Statement.
It is the President's obligation, indeed the State Department's duty as well, to ensure that we adopt policies that further America's national security.
Es ist die Verpflichtung des Präsidenten und die Aufgabe des Außenministeriums, eine Politik zu betreiben, die Amerikas Sicherheit stärkt. Im konkreten Fall aber ist der Kongress anderer Meinung. Erst im März hatten beide Kammern mit großer Mehrheit das Ende der Unterstützung von Saudi-Arabien im Jemenkrieg gefordert. Trump legte sein Veto gegen diese Resolution ein. Der führende Demokrat im Auswärtigen Ausschuss, Robert Menendez, sagte, er sei enttäuscht, aber nicht überrascht, dass sich Trump nicht für die Menschenrechte einsetze, sondern autoritären Ländern wie Saudi-Arabien einen Gefallen tue. Und sein republikanischer Kollege Michael McCaul befürchtet, dass die Zusammenarbeit von Kongress und Präsident nun noch schwieriger werde.
US-Präsident Trump genehmigt Waffenverkäufe in den Nahen Osten am Kongress vorbei, berichtete Arthur Landwehr. Für Bergsteiger ist es der Gipfel aller Träume im wahrsten Sinne des Wortes, der Mount Everest, der höchste Berg der Erde. Aber auch auf 8.848 Metern Höhe, da bekommt man gelegentlich ein Gefühl von Massentourismus, wenn sich manchmal Hunderte ganz oben treffen. Weil nämlich eine Gipfelbesteigung nur an wenigen Tagen im Jahr möglich ist. Und dieser Ansturm auf den Gipfel, der kann tödliche Folgen haben, berichtet Sebastian Manz.
Das Foto des nepalesischen Bergsteigers Nirmal Pooja ist momentan eines der weltweit meistgeteilten in den sozialen Netzwerken. Es zeigt eine hunderte Meter lange Schlange von Bergsteigern, die allesamt auf rund 8000 Metern Höhe warten müssen, um auf den Gipfel des Mount Everest zu gelangen. Entstanden ist es am Mittwoch. Dem Nachrichtensender ITV beschrieb der ehemalige Elitesoldat die Situation auf dem höchsten Gipfel der Welt.
Normally, you know, it would take 4.5 hours to get there, get me to the summit.
Normalerweise dauert es 4 Stunden vom letzten Lager zum Gipfel. Diesmal hat es mehr als 8 Stunden gedauert. Die Leute waren in einem Ausnahmezustand. Es gab Streitereien, wer hinauf und wer hinunterklettern sollte. Allein in dieser Woche sind mehrere Kletterer auf dem Mount Everest gestorben. Mediziner sehen einen Zusammenhang der Todesfälle mit dem Ansturm und den damit verbundenen Wartezeiten auf dem höchsten Berggipfel. Viele der Wartenden ziehen sich schwere Erfrierungen zu und leiden an extremer Erschöpfung. Das Ende mitunter tödlich. Der britische Extrembergsteiger Kenton Coole, der den Mount Everest vergangene Woche zum 14. Mal erklomm, sagt, es gelte mittlerweile auch bei untrainierten Abenteurern als angesagt, den höchsten Gipfel der Welt zu besteigen. Das habe mitunter fatale Folgen. Von Jahr zu Jahr wird der Ansturm größer, aber das durchschnittliche Niveau der Kletterer wird immer schlechter. Immer mehr Menschen da oben, die eigentlich keine ausreichende Befähigung dazu haben, führen zu der Situation, wie wir sie jetzt erleben. Der nepalesische Staat freut sich über die Devisen, die die ausländischen Klettertouristen ins Land bringen. Der Chef der nepalesischen Tourismusbehörde findet, höhere Gewalt sei schuld am Stau auf dem Dach der Welt. Es gibt eine natürliche Erklärung für die hohe Zahl der Bergsteiger auf dem Mount Everest. Der Hauptgrund ist das Wetter. Es gibt nur ein paar kurze Zeitfenster im Jahr, in denen es überhaupt möglich ist, den Gipfel zu erreichen. Die nepalesischen Behörden sagen, sie könnten niemanden verbieten, auf den Mount Everest zu steigen. Und so ist es wahrscheinlich, dass es in Zukunft immer häufiger zu tödlichen Staus auf dem höchsten Berg der Welt kommt.
Tödliche Staus auf dem Mount Everest, der Beitrag von Sebastian Manz. Und wir kommen hier in den Informationen am Abend zum Sport, an diesem Samstagabend mit Bastian Rode.
Schönen guten Abend. Heute Abend ist die Frage, ob es der erste Pokalsieg für RB Leipzig wird oder der 19. für den FC Bayern. Die Antwort gibt es ab 20 Uhr, wenn im Berliner Olympiastadion das Pokalfinale angepfiffen wird. Eine Vorschau von Jakob Rüger.
Dieses Pokalfinale gegen den FC Bayern ist ein ganz besonderes Spiel für RB Leipzig.
Du stehst nicht alle Jahre normalerweise im Pokalfinale. Wenn du jetzt die Chance hast, tatsächlich einen Titel zu holen, dann werden wir alles dafür tun.
Das Team von Trainer Ralf Rangnick könnte den ersten großen Titel in der 10-jährigen Vereinsgeschichte holen. Dafür stehen alle Leistungsträger zur Verfügung, auch Mittelfeldmotor Kevin Kampel. Der gibt sich kämpferisch.
Wir wollen den Bayern natürlich nicht den Pokal einfach so überlassen. Wir wollen den Pokal mit nach Leipzig bringen.
Da dürfte der Rekordpokalsieger aus München etwas dagegen haben. Zum Abschied von Robben und Ribéry soll das Double her. Eine schwere Aufgabe, warnt Trainer Niko Kovac.
Ja, das Ziel ist natürlich, das Spiel zu gewinnen. Aber wir wissen auch, dass Leipzig eine tolle Mannschaft hat, eine tolle Saison gespielt hat. Und ich habe ja letztes Jahr miterleben dürfen, was es heißt, im Endspiel zu stehen. Und man darf niemanden unterschätzen.
Vor einem Jahr gewann Kovac mit Eintracht Frankfurt den Pokal gegen die Bayern. Nun halten sich hartnäckig Gerüchte um sein vorzeitiges Ende als Bayern-Trainer im Sommer. Kovac könnte eine turbulente Saison noch erfolgreich abschließen. Auch für den FC Bayern ist das Pokalfinale gegen RB Leipzig deshalb von großer Bedeutung.
Und wie gehört, fast genau 10 Jahre ist es her, dass RB Leipzig gegründet wurde. In unserer Sendung Sport am Samstag ab 19.10 Uhr geht es unter anderem darum, wie finanziell abhängig RB weiter von Red Bull ist. Dazu die Einschätzung vom Leipziger Sportjournalisten Ulrich Krömer.
Der Verein ist dabei, sich so aufzustellen, dass er irgendwann auch ohne Red Bull-Gelder funktionieren wird. Aber bisher ist das nicht der Fall. Es gibt sehr hohe Schulden, die der Verein bei Red Bull aufgenommen hat. Die müssen peu à peu zurückgezahlt werden. Red Bull ist ja der Investor und Hauptsponsor und zahlt nach wie vor hier das mit Abstand meiste Geld. Und bisher wäre RB Leipzig ohne Red Bull nicht lebensfähig. Und Red Bull muss natürlich hier zu seiner Zusage stehen und auch weitere Dekaden hier investieren, bis vielleicht irgendwann RB Leipzig mal eigenständig existieren könnte.
Das ganze Gespräch mit Journalist und Buchautor Ulrich Krömer gibt's in einer guten halben Stunde hier im Deutschlandfunk. Wir machen weiter mit Leichtathletik und mit dem traditionsreichen Meeting in Götzis in Österreich. Dort stimmt sich die internationale Mehrkampfelite ein auf die Weltmeisterschaft dieses Jahr. Martin Raspe ist live dabei. Wie sieht's denn aus nach dem ersten von 2 Tagen?
Der erste Tag ist noch gar nicht zu Ende, weil die Männer noch die letzte Disziplin absolvieren müssen. Das sind die 400 Meter. Und vor diesem abschließenden Wettkampf sieht es aus deutscher Sicht eigentlich ganz gut aus. Der junge, erst 22-jährige Manuel Eitel, der macht einen großartigen Wettkampf, liegt in diesem Klassefeld auf Rang 5. Knapp dahinter Kai Kaczmirek, der WM-Dritte von 2017. Die beiden, die haben so die WM-Norm am ehesten gerade im Blick. Nicht mehr dabei leider Rico Freimuth, der musste sein Comeback nach einem Jahr Wettkampfpause abbrechen, der WM-Zweite, wegen muskulärer und körperlicher Probleme. Also er hier in diesem Wettbewerb leider nicht mehr dabei. Und bei den Frauen, da sieht's für Caroline Schäfer, die beste deutsche Mehrkämpferin, sehr ordentlich aus. Ein solider erster Tag bringt sie auf Rang 4 und auch sie hat die WM-Norm klar im Blick.
Danke an Martin Raspe, live vom Mehrkampf-Meeting in Götzis. Beim Formel-1-Rennen morgen in Monaco startet Lewis Hamilton von Platz 1. Der Weltmeister hat heute das Qualifying gewonnen. Volker Hirt berichtet.
Keine Chance für Sebastian Vettel. Egal, was er versuchte, es war immer ein wenig zu viel. Und das funktioniert in Monaco nicht. Keine Runde ohne Fahrfehler, da ist mehr als die viertschnellste Zeit nicht drin. In der ersten Startreihe erneut beide Silberpfeile auf der Pole Position Hamilton, weil er fehlerfrei fuhr. Nicht ganz so souverän sein Teamkollege Bottas, deswegen hatte er das Nachsehen, startet als Zweiter. Zwischen die beiden Mercedes-Piloten und Vettel auf Rang 4 schaffte es Max Verstappen auf Startplatz 3.
Beim Damen-Tennisturnier in Nürnberg war die letzte deutsche Spielerin im Viertelfinale ausgeschieden. Den Turniersieg hat sich heute die favorisierte Kasachin Julia Putintseva gesichert mit einem Dreisatzsieg im Finale gegen die Slowenin Tamara Zidanec. Aus Nürnberg, Oliver Tubnauer.
Julia Putintseva holt also ihren ersten Turniersieg auf der WTA-Tour. Ob sie ihren Titel im nächsten Jahr in Nürnberg verteidigen kann, bleibt aber weiter ungewiss. Der Hauptsponsor zieht sich nach dieser 7. Auflage zurück. Ersatz konnte Turnierdirektorin Sandra Reichel heute noch nicht verkünden. Es gäbe positive Gespräche, mehr aber noch nicht. Bis Ende Juni soll eine Entscheidung über die Zukunft des Turniers in Nürnberg fallen.
Und zweimal Hockey haben wir noch, zuerst Eishockey. Bei der Weltmeisterschaft hat es ihnen eine Überraschung gegeben. Im Halbfinale Finnland hat gegen Topfavorit Russland gewonnen mit 1:0. Den zweiten Finalteilnehmer ermitteln ab heute Abend Kanada und Tschechien. Und im Feldhockey beim Deutschen Hockeybund gibt es eine neue Präsidentin. Sie heißt Carola Meyer und löst den bisherigen Amtsinhaber Wolfgang Hillmann nach einer Kampfabstimmung ab.
Vielen Dank, Bastian Rode, für diese aktuellen Informationen vom Sport. Und das waren die Informationen am Abend. Heute mit Sören Brinkmann. Ihnen einen schönen Samstagabend. Bis bald. Tschüss.